Klimakanal, frei von alternativen Fakten, kann fundiertes Wissen beinhalten.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Klimakanal. Heute dreht sich alles um das Thema Ernährung und Fleischkonsum. Wir klären zuerst, welchen Anteil die Ernährung am Treibhauseffekt hat und erklären dabei mehrere Statistiken, die diesen Anteil aus verschiedenen Perspektiven verdeutlichen. Im Anschluss reden wir über indirekte Emissionen durch Fleisch, zum Beispiel durch Änderungen der Landnutzung. Wir zeigen, warum Fleisch und gerade Rindfleisch einen großen Einfluss haben und wie viel Treibhausgas beim Konsum unterschiedlicher Lebensmittel erzeugt wird. Danach wenden wir uns anderen Einflussfaktoren zu, wie zum Beispiel regionales Essen oder Bioessen. Schließlich kommen wir dann noch zu Alternativen zum Fleisch und sprechen also über Ersatzprodukte aus Soja, Insekten und Zellkulturen, also In-vitro-Fleisch. Zwischendurch lockern wir ein bisschen auf mit einer neuen Folge unserer Kategorie Phänomenal bei Klimakanal. Und nach ein bisschen Musik wünsche ich euch jetzt viel Spaß mit der Folge.
So, Jules, jetzt haben wir in dieser Folge ein Thema, das wir tatsächlich schon länger besprechen wollten. Und auch schon öfters mal angekündigt haben, aber jetzt geht's tatsächlich los. Heute geht's um das Thema Fleisch und eben tierische Produkte und ihren Einfluss aufs Klima.
Und Ernährung generell.
Ernährung auch insgesamt generell.
Ja, einfach damit man das einordnen kann, was für einen Impact hat das Fleisch an sich. Und ich finde es ein total interessantes Thema, weil ja, es halt auch eben so emotional diskutiert wird überall in den Medien, in den sozialen Medien. In den Parteien. Wir hatten ja den Veggie Day vor ein paar Jahren von den Grünen vorgeschlagen bekommen. Bin gespannt.
Absolut. Und ich denke, das muss man am Anfang jetzt auch nochmal offen sagen. Also in der Folge geht es eben heute nicht darum, ob man Fleisch essen soll oder nicht, aus einer, ja, ich sag mal, moralisch-ethischen Perspektive. Also wir werden jetzt nicht über Tierhaltung diskutieren. Wir werden auch nicht zum Beispiel jetzt in ganz ins Detail gehen bei den Umweltfolgen, sondern wir werden wirklich beim Thema Klima bleiben und eben ganz genau beim Thema Treibhausgasemissionen. Das sollte man vielleicht am Anfang sagen und wir werden uns wirklich bemühen, so sachlich wie möglich, wie ihr das auch hoffentlich schon aus anderen Folgen von uns kennt, an das Thema ranzugehen und das eben zu betrachten. Ich finde, am Anfang kann man auch sagen, wir beide sind keine Veganer, wir sind auch beide keine Vegetarier. Ich kann für mich sagen, ich versuche schon, Fleisch zu reduzieren, weil, ja, aus verschiedensten Gründen. Aber wie gesagt, heute geht es ums Klima. Und da möchte ich am Anfang auch gleich noch weitermachen. Ein Thema, das da auch, glaube ich, dazu beiträgt, dass das Thema so emotional eben auch diskutiert wird, ist, dass es auch in verschiedenen Filmen schon auch sehr öffentlichkeitswirksam eben ja auch besprochen wurde. Zwei bekannte Filme sind da der Film Cowspiracy oder der Film What the Health. Und da muss man auch eins sagen, die Filme sind sehr spannend und interessant, aber sie haben leider ein Problem. Die Zahlen, die da drin genannt wurden, wurden wissenschaftlich stark kritisiert. Genauer gesagt, sie sind in mancher Hinsicht tatsächlich wissenschaftlich nicht tragbar gewesen. Zum Beispiel in Cowspiracy spricht man, glaube ich, davon, dass knapp 50% der Emissionen eben mit Fleisch zusammenhängen und das stimmt eben dann auch nicht. Aber das sind leider dann immer auch falsche Informationen, das vielleicht auch am Anfang. Wir suchen heute wirklich gute, seriöse Quellen raus oder haben heute gute und seriöse Quellen rausgesucht, um das wirklich sachlich mit euch auch zu besprechen. Starten wir vielleicht gleich direkt mit diesen ganzen Statistiken. Mhm. Ich würde da gerne drei Perspektiven betrachten. Das ist jetzt heute ein bisschen kompliziert, aber Perspektiven sind wichtig. Man muss verstehen, warum die Zahlen, die da so rumschwirren, warum die so hoch oder so niedrig sind. Perspektive Nummer eins ist Treibhausgasemissionen in Deutschland. Das heißt, da werden dann zum Beispiel Emissionen von Methanemissionen dann in ein CO2-Äquivalent umgerechnet. Kann man jetzt drüber streiten, also es gibt einen Streit darüber, inwieweit man Methan in CO2-Äquivalenz umrechnet, aber es gibt da Verfahren, die meistens eben genutzt werden. Und eben, wie gesagt, Perspektive 1, Treibhausgasemissionen in Deutschland. Da wird aufgeteilt in verschiedene Bereiche.
Die da sind Landwirtschaft, energiebedingte Emissionen, Industrieprozesse und Abfallwirtschaft.
der größte Bereich sind energiebedingte Emissionen. Und deswegen hat zum Beispiel die Landwirtschaft in Deutschland, Stand 2018, einen Anteil von 7,4% an den Treibhausgasemissionen. Das heißt aber, dass dort zum Beispiel energiebedingte Emissionen nicht drinne sind, also zum Beispiel, wenn der Trecker übers Feld fährt.
Jetzt kann man sich vielleicht noch fragen, woher kommen diese 7,4%, die übrigen 7,4% von der Landwirtschaft? Und es fällt vor allem zurück auf zwei Dinge, nämlich 50% Methan von Rindern der Ausstoß und 44% Freisetzung von Lachgas bei der Düngung.
Perspektive Nummer zwei ist der persönliche CO2-Fußabdruck. Da wird dann eben von den nationalen Treibhausgasemissionen runtergerechnet pro Kopf und da wird dann geguckt, auf welche Anteile verteilt sich das. Und da gibt es eben keinen Anteil energiebedingter Emissionen allgemein, sondern da gibt es dann eben den Anteil Ernährung. Und in dem sind dann die energiebedingten Emissionen zum Beispiel eben auch drin.
Also nochmal vereinfacht gesagt, da geht es dann eben um andere Kategorien einfach. Das heißt, da wird dann pro Kopf runtergerechnet und man teilt auf in Konsumgüter, Mobilität, eben Ernährung und auch noch Strom, Heizung und öffentliche Emissionen. Und da ist natürlich überall ein bisschen was Energiebedingtes dabei und eben auch bei der Ernährung.
Und deswegen sind das in Deutschland dann eben 15% und nicht 7,4%. Also 7,4% auf der nationalen Ebene, 15% auf der persönlichen Ebene. Weil da ist dann eben der Trecker, der übers Feld fährt, ja, ist jetzt irgendwie so ein blödes Beispiel, aber es veranschaulicht es ja schon, der wird da eben dann mit reingerechnet. Und dann gibt es noch eine dritte Perspektive, das ist die globale Perspektive. Das sind dann meistens so die Zahlen, die sind so, Landwirtschaft hat global circa einen Anteil von 11-14%. Und da wird dann nochmal anders aufgeteilt, da wird dann meistens in Sektoren beziehungsweise in so Branchen quasi so ein bisschen aufgeteilt. Und da ist es dann eben die Industrie, da ist es die Bauindustrie und so weiter und so fort. Da ist es die Transport, also der Transportbereich, deswegen der Begriff Branchen ist vielleicht falsch, Sektoren ist besser. Und da hat halt eben der Sektor Landwirtschaft eben dann, ja, eben so 11-15%, je nachdem, aus welchem Jahr die Studien sind.
Aber auch hier muss man ein bisschen aufpassen, also hier ist die Aufteilung ein bisschen anders, nämlich gibt es hier, also ich lese jetzt einfach nochmal vor, weil ich denke, das ist wichtig. Es gibt Landnutzung, das heißt hier diese indirekten Emissionen sind dabei, da sprechen wir später nochmal kurz drüber. Landwirtschaft ist dabei, Abfall ist dabei, eben auch Energie und Transport, das heißt sozusagen die energiebedingten Emissionen sind hier größtenteils nicht im Teil Landwirtschaft mit drin. Es sind noch Bauten und Industrie auch mit drin. Und jetzt sieht man hier halt den großen Anteil von Landwirtschaft von 13,5%, wo jetzt aber nicht die energiebedingten Emissionen mit drin sind. Das heißt, im Vergleich zu Deutschland hat die Ernährung weltweit noch einen doch ganz Stück größeren Anteil.
Also es ist nicht so einfach. Man muss da eben auseinanderhalten und sich ganz genau angucken, welchen Einfluss hat das eben. Und wenn man jetzt auf einer persönlichen Ebene und vielleicht auf so einer auch internationalen Ebene bleibt, dann hat eben so das Thema Landwirtschaft knapp 15% Anteil an den Treibhausgasemissionen.
Also ich finde die beiden Perspektiven, oder drei hast du jetzt genannt, aber ich fand die ersten beiden jetzt zum ersten Mal sehr sinnvoll, dass du auch wirklich beide betrachtest, denn beide sind wichtig. Also du musst dir mal vorstellen, es gibt eben zwei Effekte, die da passieren. In der ersten sozusagen rechnest du die energiebedingten Emissionen nicht mit ein, weil du halt sagst, okay, der Trecker, der übers Feld fährt, ist eine energiebedingte Emission. Das führt ja natürlich dazu, dass du sagen könntest, okay, die energiebedingten Emissionen könnten wir zum Beispiel durch alternative Kraftstoffe oder ähnliches alles ausgleichen und so praktisch das Ziel erreichen. Andererseits hast du aber auch diese zweite Perspektive, nämlich jeder sozusagen erzeugt CO2 durch seine Ernährung. Und wenn jetzt zum Beispiel einer weniger Fleisch isst, dann muss auch weniger Soja zum Beispiel angebaut werden, dann müssen auch weniger Trecker übers Feld fahren, dann sinken auch wieder die energiebedingten Emissionen. Also ich finde es immer spannend, beide Sachen zu betrachten, weil das eine ist halt immer wirklich aus der persönlichen Perspektive. Wie kann ich dazu beitragen, das Klima zu schützen? Das wären eben diese 15% für die Ernährung. Und das andere ist mehr so, okay, wo muss unsere Gesellschaft hin, wo muss unsere Technologie hin, um das Ganze besser zu machen? Und das sind halt eben dann diese andere Sichtweise, wo man halt dann nach energiebedingten Emissionen aufteilt und zum Beispiel nach Landwirtschaft, wo man dann sagt, okay, die energiebedingten Emissionen können wir sofort alle angehen durch Technologie zum Beispiel. Also, und das muss beides zusammen gedacht werden und man muss bei beidem vorankommen. Und deswegen finde ich das beides wirklich zu betrachten ziemlich wichtig.
Genau. Lass uns an der Stelle vielleicht einfach über das Thema indirekte Emissionen eben durch die Ernährung sprechen. Das ist ein Thema, das noch nicht ganz so viel diskutiert wird, aber da geht es dann um das Thema Landnutzungsänderung zum Beispiel. Kannst du da vielleicht noch mal kurz was zu erklären?
Ja, also da geht es halt einfach darum, dass einfachstes Beispiel oder bekanntestes Beispiel, wenn wir jetzt hier anfangen, viel Fleisch zu konsumieren, brauchen wir viel Soja aus Südamerika. In Südamerika wird deswegen der Wald abgeholzt durch Brandrodung und stattdessen kommt irgendein Acker hin mit Sojapflanzen. So, und was hat das zur Folge? Zum einen natürlich, dass sich die Landnutzung einfach ändert. Also der Wald geht verschwunden, setzt dabei natürlich ganz viel CO2 frei, weil das ja nicht mehr in den Bäumen gespeichert ist, sondern halt einfach in die Atmosphäre entweicht. Und dann kommen halt eben auch noch so nachteilige Effekte zustande, wie dass sich der Boden verändert. Zum Beispiel haben wir dann keine dicke Humusschicht mehr am Ende, sondern eigentlich nur noch Ackerland. Und dieser Boden kann natürlich im Regenwald auch deutlich besser CO2 sparen. Und wenn das verloren geht, dann geht sozusagen auch das CO2 in die Atmosphäre. Es ist auch gut vergleichbar mit diesen Kipppunkten, zum Beispiel der Wald im Norden in Sibirien geht langsam zurück, weil es immer wärmer wird und dadurch wird auch einfach CO2 freigesetzt, weil einfach immer mehr Bäume sozusagen verloren gehen. Also ist damit ganz gut eigentlich vergleichbar.
Ja, und dieser Effekt ist nicht so einfach quantifizierbar. Da gibt es verschiedenste Rechnungen und auch nicht in jeder Studie ist das dann immer drinne, dass diese indirekten Emissionen berücksichtigt sind oder nicht. Und das muss man halt einfach auch noch dazu sagen. Lass uns jetzt vielleicht mal aber zum Thema tatsächlich Fleisch, tierische Produkte auch im Vergleich eben zu pflanzlichen Produkten gehen und einfach besprechen, was gibt es da eigentlich für Unterschiede, denn die sind doch schon relativ groß. Ich fange vielleicht einmal an mit den pflanzlichen Produkten, also zum Beispiel dem Treibhausgasemission von Gemüse, Kartoffeln, Tomaten, Obst oder auch Brot oder zum Beispiel eben Weizen und Reis. Und da ist es so, dass die Treibhausgasemissionen da sehr niedrig sind. Also die sind da pro Kilo des Produktes, Gemüse und Kartoffeln, Tomaten sind so 0,1 bis 0,3
Kilo Kohlenstoff,
ja.
Äquivalent, ja.
Genau.
Also man, es ist eigentlich immer Kilo pro Kilo, ne? Also
genau.
Kilogramm Treibhausgas Äquivalent, also Kohlendioxid Äquivalent pro Kilo Produkt.
Genau, richtig. Also Kilo pro Kilo. Also Kilogramm Treibhausgase pro Kilo Produkt. Und das ist dann eben bei Gemüse und Kartoffeln oder Tomaten alles unter 1, auch Brot unter 1 bei 0,7. Weizen ist bei 0,4 bis 0,5, also auch unter 1. Einzig Reis ist ein bisschen höher, da liegen wir bei 2,9, beim Wert 2,9. Kommen wir vielleicht zum Thema Fleisch. Willst du vielleicht weitermachen, Jules?
Ja, also da sieht man dann schon ziemlich deutlich die Unterschiede. Also fangen wir erstmal vielleicht mit was Moderatem an. Also Geflügelfleisch zum Beispiel ist noch relativ moderat. Da haben wir 1,6 bis 4,6 Kilo Treibhausgasäquivalent pro Kilo Produkt. Aber ihr seht, also das ist noch einigermaßen im Rahmen. Das ist sogar vielleicht sogar mit dem Reis noch zu vergleichen.
Ja, muss man sagen.
Währenddessen Schweinefleisch schon ein bisschen mehr ist, also das aber auch sozusagen der Bereich enger, da sind es 3,1 bis 3,3 Kilogramm Treibhausgas-Äquivalent oder Kohlendioxid-Äquivalent pro Kilo Produkt. Ich sage es jetzt nicht immer mehr dazu und beim Rindfleisch sind es eben 7 bis 28. So, das ist natürlich dann der Riesen-Step auf einmal und man fragt sich, woher kommt das auf einmal? Und es liegt halt einfach daran, dass das Rind eben ein Wiederkäuer ist, dadurch Methan freigesetzt wird bei der Produktion von Rindfleisch, eben dadurch, dass die Kuh eben Gase ausstößt, wie wir Menschen es auch manchmal tun. Und Methan hat halt eben diesen wesentlich größeren Impact aufs Klima als CO2. Und deswegen entstehen dann hier auch diese sehr großen Zahlen. Also wenn man das Klima schützen soll, sollte man auf Rindfleisch auf jeden Fall zunehmend verzichten.
Ja, Lass mich da noch einen Satz dazu sagen, weil dieser Wert ist ja jetzt auch in der Quelle, die wir da haben. Die Quelle ist der Sachverständigenrat für Umweltfragen. Das war das Umweltgutachten von 2012. Die gibt dann sehr breiten Wert an, weil dann natürlich auch verschiedene Studien betrachtet wurden und dann auch da verschiedene Faktoren auch einfach mit reinbrechen. Jetzt, ich habe jetzt mal eine Zahl vom, der Laden heißt LAZBW, ich habe es hier gerade gegoogelt, Landeswirtschaftliches Zentrum Baden-Württemberg. Die geben dann zum Beispiel für Rind und Kalb einen Wert so zwischen 9 und 10 Kilogramm CO2-Äquivalent pro Kilogramm an. Also das ist dann eher so am unteren Rand, ne, ist so, also das ist so ein bisschen diskutiert, inwieweit, also wie hoch da der Impact sozusagen ist. Das muss man vielleicht an der Stelle auch noch sagen, aber er ist halt deutlich, deutlich höher als eben beim, also beim, bei pflanzlicher Ernährung sowieso schon, aber auch es, er ist schon nochmal deutlich höher als auch bei zum Beispiel Hühnerfleisch und Schweinefleisch.
Vielleicht noch kurz ein paar Sätze zu den vegetarischen Sachen. Also die sind halt tatsächlich einfach so im Mittelfeld, muss man sagen. Also,
du meinst tierische Produkte also, ja.
Genau, ja, also Eier zum Beispiel sind bei 2,7 Kilo pro Kilo, Käse bei 8,5. Und Butter tatsächlich bei 23,7, also das ist schon wieder mit dem Rindfleisch vergleichbar, aber davon isst man ja natürlich jetzt auch nicht kiloweise wie Rindfleisch. Ne?
Hoffentlich nicht, sonst hat man, glaube ich, ernährungstechnisch dann doch schon ein Problem.
Ja.
Ja. Genau, also da ist natürlich das, was man da konsumiert, einfach anders. Wir haben es jetzt oben schon mal angesprochen. Wir haben natürlich jetzt schon erklärt eben, also wenn wir über Ernährungsemissionen sozusagen sprechen, dann haben die verschiedene Faktoren, die die beeinflussen. Und da gehen wir jetzt mal Stück für Stück so ein paar Faktoren durch, die wir für wichtig erhalten, die man betrachten muss. Mhm. Punkt Nummer 1 ist Bio. Da hast du dich schlau gemacht, Jules.
Ja, genau. Also lohnt es sich tatsächlich fürs Klima auch Bio zu kaufen? Und da muss man ganz klar eigentlich sagen, ja, haben wir eine interessante Studie gefunden, die halt eben aussagt, dass es für egal welches Produkt eigentlich, also da ist echt eine große Bandbreite vorgegeben, zwischen 10-20% der Treibhausgasemissionen eingespart werden können, wenn man Bio kauft. Jetzt fragt man sich, woran liegt es? Und das liegt vor allem daran, also es sind drei Punkte. Zum einen haben wir keine Sojaimporte, das ist eigentlich verboten mehr oder minder bei Bio oder wird nicht gemacht. Und die gehen natürlich stark ins Gewicht, zum einen, weil sie halt eben weit her transportiert werden. Und dann natürlich auch, wir hatten ja vorhin über die indirekten Emissionen gesprochen, die sind gerade beim Soja ja auch ziemlich ausgeprägt. Dann zweiter Punkt, wir haben bei Biolandbau oft leicht löslichen Stickstoffdünger und das Düngen hat ja auch einen großen Impact, wie wir vorhin gehört haben. Dritter Punkt, man hat auch meistens eine bessere Bewirtschaftung des Bodens und nachhaltige Bewirtschaftung des Bodens. Und dadurch wird dort auch mehr Kohlenstoff gespeichert, da vor allem auch ein bisschen mehr Humus vorhanden ist meistens. Also tatsächlich bringt es Bio nicht nur für den Tierschutz, sondern eben auch fürs Klima. Also sozusagen hier ein bisschen zurück zu den Wurzeln. Ne?
Ja, absolut. Also das ist vielleicht ein erster Punkt, aber jetzt kannst du ja noch ein paar Zahlen nennen.
Ja? Ja, also wir können uns ein paar Produkte raussuchen. Also hier ein Naturjoghurt wurde verglichen, Einsparung 16,6%. Dann ja auch wieder jetzt Kohlrabi, damit wir ein Gemüse haben, nicht schon wieder ein Milchprodukt, 16,5%. Oder ein Brot, Weizenbrot, 22,1%. Also das macht schon einen deutlichen Unterschied, wie man sieht.
Genau.
Genau, also ist jetzt auch auf einer Studie entstanden, die von einem Supermarkt in Auftrag gegeben wurde, aber die schien uns dann doch schon ziemlich verständlich.
Muss man natürlich immer so ein bisschen aufpassen, wenn jemand sowas macht, aber es, also es klang sehr nachvollziehbar,
also es ist halt eine der wenigen Sachen, die wir dazu gefunden haben und deswegen
haben wir die jetzt mal rausgenommen.
Ja, nehmen wir die auf jeden Fall mal mit.
Und da kann man vielleicht einmal noch so einen Tipp an der Stelle geben. Also was kann ich jetzt machen? Schon mal gucken, im Supermarkt gibt es eine Bio-Alternative und wie viel kostet die mehr? Ich weiß, nicht jeder kann sich Bio leisten, aber der Preisunterschied wird zunehmend niedriger. Das ist jetzt aber auch eher meine persönliche Beobachtung. Ich sage jetzt mal ein paar Markennamen. Wir haben aber natürlich wie immer nichts mit denen zusammen. Wir sind da völlig unabhängig. Aber also jetzt zum Beispiel, ich glaube, Lidl hat eine Kooperation dann auch mit Bioland. Da kriegt man dann sogar Bioland Bio und der Preisunterschied ist auch nicht so wirklich groß, so was ich gesehen habe. Aldi hat auch ein Bio-Sortiment, aber natürlich auch Edeka und Rewe und alle anderen. Aber also gerade auch bei den Discountern fällt mir dann auf, da ist der Preisunterschied manchmal gar nicht so hoch oder da kriegt man halt dann irgendwie 50 Gramm von dem Produkt weniger und es ist dann aber dafür der gleiche Preis und dann fragt man sich, brauche ich jetzt die 50 Gramm mehr oder nicht? Also da kann man einfach mal gucken und tatsächlich vielleicht dann schon auch was verändern. Kommen wir zum Thema regional oder möchtest du noch was sagen?
Nee, finde ich gut. Also regional einkaufen ist natürlich in den meisten Fällen schon eher eine gute Sache, einfach weil der Transport vermieden wird. Allerdings ist es auch wieder nicht ganz so einfach, weil man muss halt schon stark aufpassen. Also eigentlich, wenn man sich das überlegt, wenn man in den Supermarkt geht und sozusagen eine Entscheidung sozusagen nach diesem Klimaaspekt sozusagen treffen wollen würde, dann wird man schon relativ oft sozusagen daneben greifen. Ich mache mal ein Beispiel. Es geht wieder mal um Brokkoli. Zum Beispiel, wenn der jetzt importiert ist aus Südeuropa, frisch, dann kann der teilweise weniger CO2-Äquivalent pro Brokkoli erzeugen, als wenn er im Inland erzeugt worden ist. Das klingt jetzt natürlich erstmal überraschend, weil der muss ja hertransportiert werden. Die Sache ist halt einfach, was natürlich jetzt dem Verbraucher, der in den Supermarkt geht, nicht unbedingt klar sein kann, dass der Brokkoli im Inhalt halt größtenteils im Gewächshaus produziert wird und da natürlich ein deutlich höherer Energieaufwand für nötig ist. Und so ist es halt immer nach und nach, hat man halt verschiedenste Faktoren, die da reinspielen. Und deswegen ist es da sozusagen gar nicht so einfach. Und wenn man hier wirklich eine rationale Entscheidung treffen will, dann würde ich sagen, wäre es eigentlich fast schon nötig, dass man sozusagen wie so eine Art Label wieder bekommt. Hier haben sie so und so viel Gramm CO2 pro Kilogramm. Sonst wird es halt schwierig, muss man sagen. Wobei man schon sagen kann, also es ist häufig besser, wenn man regional kauft. Natürlich auch gerade die heimischen Produkte, die man auch von hier kennt. Und natürlich auch saisonal.
Ja, absolut.
Genug. Und noch kurz dran gehängt, ein dritter Punkt. Es geht einfach ums Wegwerfen. Also sozusagen, das ist das Schlimmste, was man machen kann. Einfach die Lebensmittel wegwerfen. Denn dann ist ja der gesamte Weg bis dahin eigentlich umsonst gewesen. Und das CO2 wurde völlig umsonst ausgestoßen.
Und tatsächlich gibt es da, ich bin da kritisch bei solchen Zahlen, aber es gibt da tatsächlich Zahlen, die ich gefunden habe, die sagen, dass tatsächlich das, dass wir so viel wegschmeißen, dass das tatsächlich sogar einen größeren Impact haben könnte als der Verzicht auf Fleisch. Ich bin kritisch bei der Zahl, ich habe es nur so mal in einem Artikel gelesen, wäre vorsichtig, aber also das Abfallproblem ist richtig, richtig, richtig groß. Mhm. Kommen wir zu noch weiteren Faktoren, also jetzt Faktor 4, 5 und 6 haben wir auch noch. Das Thema Verpackung, einfach sprechen wir jetzt aber kurz an. Natürlich, unverpackte Lebensmittel sind insgesamt einfach immer besser und haben einfach niedrigere Treibhausgasemissionen oder eben zumindest Verpackungen, die wiederverwendbar sind, also ist immer besser. Ein anderes Thema, das auch wichtig ist, ist tatsächlich das Thema Lagerung. Lebensmittel, die länger gelagert werden müssen. Und da muss natürlich für die Lagerung der Raum da sein. Der muss dann teilweise gewärmt werden. Da sind Lampen. Da gibt es viele Sachen, die da gebraucht werden. Das verursacht eben auch Energieverbrauch und der verursacht eben Treibhausgasemissionen. Also zum Beispiel auch die Konservierung von Obst und Gemüse verursacht dann zum Beispiel eben höhere Treibhausgasemissionen, als wenn sie nicht konserviert sind. Und dann der letzte Punkt, den ich vielleicht auch noch wichtig finde, wir haben ihn auch schon angesprochen, ist eben das Thema Transport. Also es ist halt einfach so, dass je mehr sowas transportiert werden muss, aber es ist eigentlich tatsächlich das Gleiche wie regional. Du hast es schon angesprochen, doppeln wir uns jetzt irgendwie so ein bisschen, aber also auch gerade dieses Thema Transport ist eben wichtig und darf auch nicht unterschätzt werden. Und das kann man dann vielleicht zusammenfassend einfach an dem Punkt sagen, es ist dann schon so, dass man natürlich, wenn wir jetzt rechnen, Ernährung hat bei uns einen Anteil im Schnitt von 15%, dann kann ich natürlich an gewissen Faktoren eben drehen und kann dann schon diesen Anteil auch deutlich senken. Zum einen eben durch eben den Faktor weniger Fleisch und tierische Produkte essen, ganz klar, aber zum anderen auch eben zu gucken, wie werden die transportiert, wie werden die gelagert, sind die regional, sind die bio, wie sind die verpackt. Also es ist nicht nur Fleischverzicht und tierische Produkteverzicht, also es ist nicht die einzigste Möglichkeit, da eben Treibhausgasemissionen zu sparen, aber natürlich trotzdem nach wie vor eine sehr sinnvolle Art und Weise, Treibhausgasemissionen eben auch zu sparen.
Sicherlich auch wahrscheinlich die wichtigste, ne?
Ja, also ich denke, das ist mal so ein erstes Zwischenfazit zum Thema. Im zweiten Teil gehen wir dann auf eben Fleischalternativen, auch eben insbesondere. Und zwischenrein machen wir jetzt aber zur Auflockerung phänomenal bei Klimakanal.
Phänomenal bei Klimakanal.
Jules, hast du was vorbereitet? So, Jules, jetzt hattest du 15 Sekunden Zeit. Nein, aber lass mich anfangen. Ich habe tatsächlich eine Idee, dann kannst du vielleicht nochmal überlegen.
Ja, ich kann auch gleich.
Nee, ich hab eine Idee nämlich kurz vor dem Podcast gehabt. Ich habe auch überlegt, was könnte ich auf die Liste packen. Und ich packe eine App drauf, weil da habe ich tatsächlich heute erst nämlich drauf geguckt. Too Good To Go heißt die App. Und das ist beim Thema Abfälle vermeiden absolut geniales Ding. Die Läden, da könnt ihr euch Läden in der Nähe anzeigen lassen, die dann eben am Abend oder am Ende der Ladenöffnungszeiten eben ihre Restprodukte vergünstigt abgeben. Ich mache das tatsächlich relativ häufig beim Bäcker. Ich nenne jetzt auch Felix. Wieder eine Marke. Hier bei der Badischen Backstube mache ich das gerne. Und die ist hier in der Nähe. Und da ist es so, dass ich da tatsächlich dann in der App häufig das, so ein Paket bekomme mit Brot. Das hält dann bei mir natürlich schon so 2-3 Tage, aber das esse ich alles. Und kriegt es vergünstigt und es wird nicht weggeschmissen. Nice App, packe ich auf die Liste. Sollte, also auch so dieses Thema Vereinbarkeit von dann Bezahlbarkeit von solchen klimaschonenden Maßnahmen, da spart man halt tatsächlich Geld. Richtig nice.
Ich finde es total geil. Weißt du, ob das vor allem nur jetzt im städtischen Raum ist oder
siehst du das Frage.
Da so auf der App so ein bisschen?
Es gibt auch.
Auch nicht vorstellen, dass bei mir sozusagen im Kaff da die Bäcker sowas mitmachen. Ja, wäre natürlich Frage. Schon cool, aber.
Ja, ist eine gute Frage.
Wir brauchen eine Pflicht dafür.
Es ist eine mega nice App. Okay, jetzt hattest du sogar eine Minute oder zwei nochmal, aber du hast ja schon eine Idee. Also, hau raus.
Ja, also ich habe halt eben angefangen, das Buch von Obama zu lesen.
Oh, krass.
Das heißt, wie heißt es denn? Ein gelobtes Land oder so ähnlich. Ich schaue nochmal nach.
Du packst es ja dann auf die Liste, passt doch.
Ja. Ein verheißenes Land, so rum.
Ein verheißenes Land, okay.
Genau, ja. Also ich finde es tatsächlich total interessant, weil mir war gar nicht bewusst, dass der Obama sozusagen so ein richtiger Nobody eigentlich war, so als er in der Politik im Senat angefangen hat. Also da war der tatsächlich überhaupt nicht bekannt und so weiter und ist dann total schnell eben in diese Schiene der Präsidentschaft reingekommen und jetzt bin ich halt irgendwie gerade wo er mit der Präsidentschaft anfängt und ich finde es schon total beeindruckend, also einfach aufgrund seiner Ideen sozusagen und seinem Sein, ohne jetzt sozusagen allzu viel Erfahrung zu haben und zu viel schon erlebt zu haben, kommt er da einfach rein und fängt was an. Und das fand ich schon total beeindruckend, einfach zu lesen.
Nice.
Und dann, klar, spricht er auch ein bisschen über die Republikaner, fand ich auch total interessant, weil da halt sozusagen die Anfänge von diesem ganzen Spaß mit Trump und so ein bisschen erklärt werden, wie das halt am Anfang war mit Sarah Palin und der Finanzkrise dann ein bisschen später. Also lohnt sich, denke ich, auf jeden Fall. Also es ist vielleicht mal ein bisschen langatmig an der einen oder anderen Stelle. Hat auch über 800 Seiten. Ich bin jetzt irgendwie bei 250 oder so.
Mhm. Oh, krass. Also, ja, ich habe ja schon gehört, dass das so ein richtiger Wälzer ist, ne?
Ja, ist ein echter Schinken. Aber ich denke, ja, lohnt sich.
Gut. Wir packen es auf die Liste. Und für die, die vielleicht heute das erste Mal den Klimakanal hören, in der Folgenbeschreibung gibt es einen Link zu unserem Padlet. Und auf diesem Padlet speichern wir mit Links eben alles ab, was wir auf die Liste setzen. Genau, das könnt ihr finden in der Folgenbeschreibung. Dann hören wir jetzt noch kurz Musik und dann starten wir in Teil Nummer 2. Zurück beim Klimakanal. Wir kommen zu Teil 2 dieser Folge, nämlich das Thema Fleisch und ja auch tierische Produkte, Alternativen, aber es ist mehr Fleischalternativen.
Mhm.
Reden wir vielleicht über Punkt 1, insektenbasierte Alternativernährung. Was habe ich mir darunter vorzustellen, Jules?
Ja, also ich meine, im asiatischen Raum ist das ja gar nicht so unüblich, sich von Insekten zu ernähren. Und das hat verschiedenste Vorteile. Also zum einen, der für uns wichtigste wahrscheinlich, ist, dass etwa nur ein Zehntel der Treibhausgasemissionen von Rindfleisch entstehen. Und das ist natürlich super vorteilhaft fürs Klima. Gleichzeitig haben die einen sehr hohen Proteingehalt. Das heißt, dass nicht so viel Fett dabei, wie jetzt zum Beispiel bei einem Stück Steak oder so. Und das hat natürlich wieder den Vorteil, weil das Einzige, was ich aus dem Fleisch ja wirklich, wenn ich schon Fleisch esse, dann will ich daraus vor allem das Protein ziehen. Und das hat dann natürlich den Vorteil, dass ich davon insgesamt, wenn der Proteingehalt höher ist, weniger essen muss, um genau gleich viel Protein zu bekommen. Also könnte man da theoretisch noch ein bisschen weniger von essen. So, jetzt kommen die Abers. Noch ist es tatsächlich gar nicht so billig. Also da werden teilweise auch Antibiotika gebraucht, um die zu züchten. Aktuell ist es meistens noch gar keine industrielle Produktion und ist deswegen auch ziemlich teuer. Es ist fragwürdig, ob sich das ändert. Und vielleicht das leider wichtigste Gegenargument ist natürlich, dass die Leute im westlichen Raum dieses Essen wahrscheinlich nicht so einfach akzeptieren. Vielleicht in verarbeiteter Form schon, aber es ist zumindest im Moment sehr schwer vorstellbar, dass in der hiesigen Küche sozusagen mit Insekten gekocht wird. Ich selber habe es tatsächlich auch noch nie gemacht, also vielleicht ja, ändert sich das ja in 15 Jahren und wir sind dann alle begeisterte Mehlwurmesser. Mhm. Aber ja, es ist tatsächlich eine Möglichkeit, muss man tatsächlich sagen.
Ja. Kommen wir zur zweiten Alternative, das Thema sojabasierter Fleischersatz. Und da bin ich tatsächlich gar nicht so schlecht informiert. Also es gibt inzwischen sehr viele sojabasierte Fleischersatzmittel, die auch dann eben aber Fleisch meistens imitieren sollen, geschmacklich auch über Gewürze. Und da gibt es tatsächlich aktuell also eine große, ich sag mal, Range an Produkten in verschiedensten Supermärkten. Im Soja ist eben auch, sind auch eben Proteine drin. Das ist soweit auch eben gut. Das Problem aber auch da ist, dass es aktuell noch relativ teuer ist. Also ja, es ist nun mal leider so, dass man Fleisch vor allem auch in Deutschland sehr billig bekommen kann. Und da sind dann solche Alternativprodukte dann meistens leider teuer. Ich kann aber auch hier an der Stelle nochmal, anders als bei den Insekten, da habe ich nämlich keine Erfahrung, aber da habe ich sehr viel Erfahrung. Und ich weiß nicht, ich könnte ja mal so ein paar Tipps geben, was man da mal ausprobieren könnte, gerade auch für Leute, die vielleicht neu in dem Thema sind. Was ich total lecker finde, also das alles, was jetzt kommt, wir haben wieder keine Verbindung zu jeglichen Marken, es schmeckt einfach nur dem Felix vom Klimakanal. Also ein Tipp ist dieser Wonder Chunk, den gibt es bei Aldi, der heißt ist von der Marke Mein Veggie Tag. Das ist dann so eine Döner-Alternative, esse ich tatsächlich regelmäßig, ist jetzt auch im Kühlschrank, finde ich total lecker. Die Marke Light Meat finde ich auch total gut. Da gibt es dann so Chicken und Gyros und Döner und so. Schmeckt auch ziemlich, ziemlich gut. Kann ich auch echt empfehlen. Was esse ich denn sonst noch so? Es gibt halt
also
auch noch.
Ich habe das Zeug von der Rügenwalder Mühle manchmal. Also mein Bruder isst es deutlich mehr als ich, aber ja, ich habe es auch schon ziemlich oft gegessen. Und ja, diese Fleisch, also Wurstersatz erstmal und dann gibt es diese Chicken Nuggets. Mhm. Finde ich auch echt total. Mhm. Nett. Also schmeckt eigentlich fast gleich, muss ich fast sagen.
Vor allem, was ich ganz krass finde, ist gerade beim Thema Leona. Also ich esse schon auch gerne Leona und ich, ehrlich gesagt, ich esse keine Leona mehr auf Fleischbasis, weil der Geschmacksunterschied ist gar nicht so krass und man kann tatsächlich, finde ich, Leona sehr, sehr gut geschmacklich imitieren. Und beim Thema Chicken Nuggets muss ich noch eins sagen, da gibt es, das kommt jetzt aber auch erst ganz fancy neu eben rein. Ich glaube, das kommt gleich aus Holland oder aus Belgien. Ich bin mir gerade nicht sicher, da kommt es aus Dänemark. The Vegetarian Butcher. Und da sieht man auch manchmal jetzt die Werbung, sehe ich immer an der Bahnhaltestelle oder so. Die machen auch gute Produkte. Also, wenn ihr mal Lust habt und das ist ein bisschen das Problem, es ist leider nicht ganz billig, das muss man einfach so sagen, aber wenn ihr mal Lust habt, das mal auszuprobieren, dann sind es vielleicht Marken, mit denen ihr mal anfangen könnt, aber das ist alles sehr individuell, genau.
Ja.
Rügenwalder Mühle hat im Übrigen einen Riesenerfolg damit, immer mehr weg vom Fleisch zu gehen.
Ja, muss man echt sagen.
Ein Riesenerfolg. Gut.
Tofu noch kurz vielleicht, oder?
Ja, kann man auch erwähnen.
Genau, und dann hatten wir jetzt noch das Thema In-vitro-Fleisch. Also, das ist dann eben tatsächliches Fleisch, weil das ist praktisch Fleisch, das einfach aus einer Zellkultur entsteht. Das hat natürlich vor allem erstmal weniger klimatechnische Hintergründe, sondern eben eher natürlich tierwohlmäßige, weil man da natürlich nicht schlachten muss, weil einfach die Zellkultur von sich selbst wächst. Also da gibt es ganz komplizierte Techniken. Teilweise werden dann eben so Zellkulturen dann 3D zu einem Steak gedruckt, wie auch immer. Das ist alles im Moment noch sehr teuer, aber auch vielversprechend, weil es sozusagen immer schneller, immer günstiger geht. Und tatsächlich ist es so, dass heute in Singapur tatsächlich schon künstliches Hühnerfleisch zugelassen wurde. Das heißt, da kann man das tatsächlich kaufen. Geht hier jetzt noch nicht, kommt vielleicht mit einiger Wahrscheinlichkeit bei uns auch. Kommen wir zu den Treibhausgasemissionen und da sieht es dann nämlich nicht mehr so toll aus. Also der Energie- und damit Treibhausgasbedarf ist, also gibt es verschiedene Quellen. Also teilweise wird schon gesagt, okay, wir sind ein bisschen unter dem Treibhausgasbedarf von konventioneller Fleischproduktion. Ist natürlich jetzt auch abhängig, ob man Rindfleisch nimmt oder Schweinefleisch. Ne? Andere sagen, dass man da immer noch über konventioneller Fleischproduktion ist. Aber das ist natürlich alles immer noch deutlich schlechter, als wenn man sich einfach pflanzlich ernährt fürs Klima. Muss man so klar sagen. Gibt aber natürlich die Hoffnung, dass es in Zukunft besser wird.
Ja.
Aber das kann im Moment, denke ich, noch keiner seriös abschätzen.
Also zum Abschluss des Themas kann man vielleicht einfach noch kurz sagen, dass einfach was, und da sage ich jetzt für Klima und Umwelt, am besten sind pflanzliche Ersatzprodukte, also jetzt nicht so diese sojabasierten Fancy-Produkte, die ich jetzt vielleicht vorhin auch angesprochen habe und Tipps gegeben habe, sondern das ist dann wirklich auf Pflanzenbasis, zum Beispiel eben einfach Gemüse an sich anstatt Fleisch oder eben halt auch dann zum Beispiel ein Gemüse-Patty für den Burger.
So Bohnen
und
oder
dann
sowas,
auch,
ne?
Genau, auch, übrigens auch mega nice. Der Bohnen-Patty von Alnatura. Ich sag das jetzt einfach. Wir haben ja mit dir nichts zu tun.
Ja.
Und dann eben auf Platz 2 sind eben die sojabasierten Fleischalternativen, die ich dann vorhin eben angesprochen habe, so wie diese Döner-Alternative und so weiter und so fort. Also ich denke, das ist mal so noch eine kurze Zusammenfassung zu eben jetzt dem Bereich Fleischalternativen. Und dann würde ich sagen, kommen wir eigentlich so schon zum Fazit der gesamten Folge. Was habt ihr heute mitbekommen? Ich glaube, ich fange mal an. Also wir haben gelernt, wenn wir jetzt eben über solche Statistiken sprechen, da muss man ganz genau hingucken, aus was setzen die sich zusammen? Was ist da jetzt in der Landwirtschaft zum Beispiel mit drin? Oder was ist jetzt beim persönlichen CO2-Fußabdruck in der Ernährung mit drin? Das muss man sich einfach ganz genau anschauen. Und da ist es dann so, dass man eben gucken kann, also es gibt verschiedene Arten, hier eben CO2 bzw. Treibhausgasemissionen eben zu sparen. Zum einen eben natürlich weniger Fleisch essen, aber auch eben dann zum Beispiel den Transport grün machen, nachhaltig machen.
Mhm.
Das ist so vielleicht mal der erste Punkt. Und da würde ich vielleicht gerne mal so eine Zahl sagen, einfach zum Abschluss. In Deutschland, aber die Zahl ist so ein bisschen älter, weil sie wird vom Umweltbundesamt immer noch genutzt, hat man so circa 11 Tonnen CO2 pro Kopf. Und die Ernährung machen davon eben so circa 15% aus. Und wenn man jetzt tatsächlich sich dazu entscheidet, eben vegan zu leben, dann kann man halt tatsächlich im Ernährungsbereich bis zu 50% der Treibhausgasemissionen senken. Und wenn man sich entscheidet, eben vegetarisch zu leben, dann kann man so knapp 35% der Treibhausgasemissionen sparen. Mhm. Das sind so eigene Berechnungen eben aufgrund der Zahlen, die da das Bundesumweltministerium dann auch zur Verfügung stellt. Und da ist aber dann eben nicht drin, dass jetzt auch der Transport grüner wird oder sowas, sondern das ist tatsächlich nur der reine Fleisch- bzw. tierische Produkte-Verzicht. Das an der Stelle vielleicht auch nochmal gesagt.
Okay.
Und im zweiten Schritt haben wir über Fleischalternativen geredet. Da kannst du vielleicht jetzt auch noch kurz was zusammenfassen. Du hast auch einiges gesagt.
Ja, also nochmal zusammengefasst. Wir haben da vor allem 4 Themen. Also das erste wäre erstmal pflanzenbasierter Ersatz, also zum Beispiel ein bodenbasiertes Burger-Patty. Soja-basierter Fleischersatz, der dann halt oft so ein bisschen fancy ist, wie sowas von der Rügenwalder Mühle, was wir besprochen haben. Dann insektenbasiert und schließlich noch das In-vitro-Fleisch. Und in der Reihenfolge, die ich das gerade aufgezählt habe, kann man eigentlich auch sagen, das erste war es sozusagen klimamäßig beste und das letzte war das klimamäßig schlechteste. Genau.
Ja.
Insofern haben wir in Zukunft noch deutlich bessere Möglichkeiten, umzusteigen vom Fleisch auf Alternativen. Wir wollen in der Folge jetzt auch nicht unbedingt die Fleischesser, alle verschrecken. Ich meine, man kann auch schon einiges dadurch sparen, dadurch, dass man einfach Fleisch reduziert isst. Also 50% Reduktion vom Fleischkonsum bringt hier etwa 14% ungefähr minus beim Anteil der Neon-Emissionen. Mhm. Also wenn ihr zumindest euch zu dem Schritt entscheidet, habt ihr auf jeden Fall auch schon mal was getan. Klar kann man immer noch mehr tun, aber wir sind alle nur Menschen. Und insofern, denke ich, können wir jeder für sich und alle zusammen was Gutes fürs Klima tun.
Absolut. Da lass mich noch einen Satz sagen. Insbesondere Menschen, die sehr, sehr viel Fleisch essen, also auch über dem Durchschnitt, die müssen sich schon noch in Bezug aufs Klima dann auch nochmal mehr Gedanken machen, weil natürlich wir hier jetzt auch gerade bei den 15% Durchschnittswert nehmen. Es gibt ja, es soll auch durchaus Leute geben, die deutlich mehr als der Durchschnitt essen. Da ist natürlich der Impact dann auch nochmal deutlich größer. Das möchte ich vielleicht an der Stelle auch nochmal sagen. Ich weiß, es ist jetzt böse, aber so ist es.
Ja.
Das vielleicht auch noch so als eine Bemerkung zum Abschluss. Ansonsten würde ich sagen, haben wir eigentlich hoffentlich möglichst sachlich das Thema besprochen. Ich hoffe, es hat euch weitergebracht bei dem Thema. Und ich erhoffe mir dadurch schon, dass ihr jetzt ein bisschen ein differenzierteres Bild auch von dem Thema habt.
Mhm. Und vielleicht auch nicht auf Social Media auf jede Provokation reagieren müsst.
Genau. Auch immer. In alle Richtungen, ja. Gut, dann wünschen wir euch einen schönen Abend, was auch immer, und bis zum nächsten Mal.
Jo, ciao.